Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Podcast für grüne Lösungen. Heute melden wir uns mit einer Spezialfolge für euch. Und zwar waren wir Ende November zu Gast bei der Norddeutschen Wasserstoffkonferenz in Rostock. Die dritte Auflage war quasi ein Heimspiel für uns von der East Energy Gruppe. Wir haben die Chance genutzt, um auf der Konferenz Expertinnen und Experten aus der Wasserstoffbranche zu Wort kommen zu lassen. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie weit wir im Norden mit dem Wasserstoffhochlauf sind. Welche herausragenden Projekte sind in Planung oder im Aufbau? Und welche Weichen müssen Politik, Forschung und Wirtschaft stellen, damit der Ausbau von Wasserstofftechnologien vorangeht? Antworten auf diese und weitere Fragen hört ihr jetzt in unserem Special zur dritten Norddeutschen Wasserstoffkonferenz. Diesmal moderiert von Olli Kramer, unserem neuen Kollegen und dem Inhaber der weltbesten Podcast-Agentur Wellenrauschen. Viel Freude beim Zuhören.
Wir sprechen jetzt mit Klaus Schirmer, Geschäftsführer der Cytoc GmbH aus Rostock. Herr Schirmer, vielleicht ganz kurzes Statement hier heute auf der dritten Wasserstoffkonferenz in Rostock. Erstmal, was tut Cytoc? Was ist Ihr Geschäftsmodell?
Wir sind Systemanbieter für emissionsfreie Energieversorgungssysteme. Langer Begriff, aber letztendlich haben wir auch ein Speichersystem entwickelt. Fängt auch an mit Wasserstoff. Wir setzen aber den Wasserstoff dann um zu Methan. Und habe ein patentiertes System, in dem wir dann auch das Methan emissionsfrei wieder verbrennen. Der Methan ist ja nichts anderes als grünes Erdgas. Wir verbrennen das dann auch unter anderem mit Luft aus der Elektrolyse, mit Sauerstoff aus der Elektrolyse und haben da ein System entwickelt, ja, das insgesamt emissionsfrei ist, mit Methan als Speichermedium.
Wasserstoff, wissen wir alle, bietet große Chancen, aber es ist, hat man das Gefühl, ja, schwieriger Markt, ein herausfordernder Markt. Wie sehen Sie es aktuell? Wir sind heute hier auf der Wasserstoffkonferenz. Wo geht die Reise hin?
Also die Reise geht Richtung Wasserstoff, ganz klar. Wahrscheinlich viel langsamer, als Sie sich auch anfangs zu Beginn der Wasserstoffinitiative viele vorgestellt haben. Es gibt bürokratische, es gibt rechtliche Hindernisse oder Unklarheiten. Und da dauert auch eigentlich alles viel länger, als sich Praktiker wie wir oder auch wie andere natürlich, auch die anderen Firmen, East Energy und auch alle Player, wir hatten ja auch einige hier in und um Rostock vorgestellt hätten. Also da, wir sind und bleiben optimistisch. Also ich glaube, der Weg in diese Richtung ist nicht aufzuhalten. Aber wie gesagt, es könnte aus unserer Sicht natürlich einiges schneller.
Was wünschen Sie sich, vielleicht auch im Hinblick auf 2026 und auch im Kontext Mecklenburg-Vorpommern? Möglicherweise, wir haben heute auch viele politische Vertreter hier. Was wünschen Sie sich da in diese Richtung?
Ja, zum einen natürlich gerne Klarheit in den Entscheidungen, dass man auch zu den Wegen steht, die man mal eingeschlagen hat. Und wie gesagt, wichtig ist auch eigentlich eine langfristige Planbarkeit von diesen Projekten. Die müssen finanziert werden, da kommen Investoren und Banken mit ins Spiel. Und wenn dann nach einem Regierungswechsel mal wieder alles in die andere Richtung umgeworfen wird, dann ist das nicht gut. Das hat keiner gern. Also wie gesagt, Planbarkeit, Sicherheit in den Projekten, das wäre für uns alle mal ganz wichtig und dann auch ein Statement, dass man zu diesem eingeschlagenen Weg steht.
Schirmer, gutes Gelingen heute insgesamt, aber eben auch heute auf der Konferenz. Vielen Dank fürs Statement.
Dankeschön.
Danke auch. So, jetzt habe ich den Dr. Stefan Rehm von der Hypion GmbH am Mikro, geschäftsführender Gesellschafter. Heute Wasserstoffkonferenz in Rostock. Ja, wie ist da so Ihre Erwartungshaltung? Ist es einfach auch mal ein Stimmungsbild einzufangen oder auch ein bisschen zu netzwerken? Warum geht man auf so eine Konferenz?
Na klar, man geht auf so eine Konferenz. Für mich ist es insofern auch Heimspiel, weil als Unternehmen, zwar als Kind der Region Heide, heute ansässig in Kiel, bewegen wir uns in Norddeutschland. Wir sind auf einer Konferenz der 5 norddeutschen Bundesländer. Dann macht es absolut Sinn, natürlich dabei zu sein, zu gucken, welche Entwicklungen sind, wie kann man gemeinsam aus dem Norden das Thema bewegen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb man hier ist, weil natürlich viele Kolleginnen und Kollegen sind einfach auch vor Ort.
Hypion, was tut Hypion?
Hypion ist ein Projektentwickler. Wir entwickeln gesamte Wertschöpfungsketten von der Produktion über die Verteilung bis zur Abnahme von Wasserstofflösungen. und betreiben die dann auch tatsächlich. Und unser erster Baustein ist im Prinzip die erste große A4-konforme. A4 steht für Alternative Fuel Infrastructure Regulation. Tankstelle für Schwerlastverkehre, die 2 Tonnen vertanken kann, die steht in Neumünster. Die haben wir bereits im November 2023 eröffnet.
Also kann man nochmal sagen, es steht schon was. Es ist schon was, was man anfassen kann.
Es steht schon was, es funktioniert und es sind dort auch Trucks, die im Endeffekt heute schon dort betankt werden. Es funktioniert.
Wo geht die Reise hin mit Wasserstoff? Das ist natürlich die große Frage, die wir auch immer wieder in den Raum stellen, auch bei der East Energy schauen, wie schnell geht da der Aufbau, der Anschluss vor allen Dingen und letztendlich auch die Abnahme. Wie sehen Sie das in der Entwicklung und auch vielleicht verbunden noch mit einer Forderung an die Politik, wo da die Reise hingeht?
Wasserstoff wird es geben. Wenn wir irgendwie sinnvoll über Transformation reden, wird neben dem Elektron immer ein Molekül auch stattfinden. So, die Frage ist immer die Größenordnung, die Frage ist, in welchen Bereichen es Relevanz hat. Und es wird sich entwickeln, vor allem dann, wenn wir eine gewisse Kontinuität, Stichwort Planungssicherheit, bekommen. Das heißt Regulatorik, die stabil ist, in der wir halt nachher gewisse Investitionen einfach rechtfertigen können. Das wird es geben, aber genau da ist vor allem die Politik dahingehend gefordert, eigentlich einen eingeschlagenen Pfad auch mal wirklich zu Ende zu gehen und nicht in Form von Legislaturperioden immer wieder Kehrtwendungen an den Tag zu legen. Wenn wir aber die Dinge, die wir jetzt vorbereitet haben, tatsächlich so auch realisieren und umsetzen, wie steht es um die Wasserstoffwirtschaft? Sie wird kommen.
Vielen Dank und viel Erfolg heute auch auf der Konferenz. Alles Gute.
Vielen Dank.
Jetzt sprechen wir mit Ulf Lemke von der Ingenion aus Hamburg. Hallo Ulf, wir haben kurz uns aufs Du geeinigt. Erklär kurz, was tut ihr?
Ja, wir sind in Hamburg ansässig als Ingenieurbüro und sind im Bereich Wasserstoff als EPC unterwegs. Aber nicht nur das, wir sind im Prinzip im Bereich der gesamten Wertschöpfungskette von Wasserstoffinfrastrukturprojekten unterwegs. Das heißt, wir beraten, wir planen, wir realisieren und können jetzt auf dem Bereich Wartung unsere Kunden, aber auch neue Kunden unterstützen, dass wir Wartungstätigkeiten letztendlich in dem Kontext übernehmen.
Dann sind wir heute hier bei der dritten Wasserstoffkonferenz Norddeutschland, diesmal in Rostock. Ja, wie sind so eure Erfahrungen in dem Bereich? Wo stehen wir aktuell beim Hochlauf des Wasserstoffs? Wir haben heute schon einige interessante Aussagen gehört, auch aus Seiten der Wirtschaft, aber auch der Politik.
Das ist richtig. Ich glaube, aus unserer Sicht stehen wir relativ gut da, weil wir relativ erfolgreich unterwegs sind. Also unsere Strategie, die wir uns gesetzt haben, geht auf. Wir haben mittlerweile mehrere Projekte in der Realisierung, sodass wir aus unserer reinen Perspektive erstmal sehr, sehr zufrieden sind. Ich glaube, wenn man das gesamt auf das Land sieht, könnte das natürlich deutlich besser sein, dass einfach das, was man sich erhofft hat, was viele erhofft haben, einfach nicht gekommen ist aufgrund von politischen Unsicherheiten. Ich glaube, das sind auch die Sachen, die ich wahrscheinlich wiederholen sage und jeder kennt. Planungshorizont, Planungssicherheit etc. alles nicht gegeben und die falschen politischen Signale, die gesetzt wurden, sodass der Markt einfach nicht so entstehen kommt und kam, wie man das erhofft hat, aber wie es eigentlich das Land auch braucht. Und das ist leider das, glaube ich, was viele, die Entscheidungen treffen, nicht verstehen, dass wir eigentlich Wasserstoff brauchen und die Diskussion darüber eigentlich gar nicht zielführend ist.
Ja. Du hast es gerade angesprochen, was sind so die größten Herausforderungen? Ihr seid ja da auch dann sehr nah dran, was die Planung, Beantragung etc., diese ganzen Prozedere, ist das das, wo es auch oft hakt?
Also viel läuft ja über Ausschreibungen in der Markt und da für mich das oft ein Problem, dass Erwartungshaltung nicht zu finanziellen Möglichkeiten passt. Also dass Anforderungen an quasi an Verfügbarkeiten, an Redundanzen etc. einfach nicht darstellbar sind mit dem Budget, was dann quasi ein Ausschreiben der zur Verfügung hat. Weshalb dann viel FIDs auf einfach nicht zustande kommen, wo ich denke, dass Fehler in der Planung vielleicht schon gemacht werden, Erwartungen falsch sind. Das ist das, was tatsächlich das ist, was uns am häufigsten begegnet. Wie gesagt, politische Themen, hatte ich eben gerade schon gesagt, hemmen sicherlich auf. Und wenn die anders gespielt werden, würde der Markt wahrscheinlich besser laufen.
Wie sind so dein Ausblick für euch, für euer Unternehmen? Klar, positiv, aber auch jetzt vielleicht die Erwartungshaltung auch für 26, dass es vorangeht.
Auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man jetzt die letzten 5, 6 Jahre sich mal anschaut, wo wir den Hype in Anführungszeichen hatten, wo jeder über Wasserstoff philosophierte und wie toll das alles ist und wie günstig er ihn produzieren könnte etc. Da sind wir, glaube ich, weg von dieser Euphorie, dass sich der Markt beruhigt hat sozusagen und die Projekte, über die man spricht, deutlich realistischer werden. Wie gesagt, Ausnahmen in Ausschreibungen, so wie gerade gesagt, gibt es leider immer noch. Aber gerade wo man auch außerhalb von Ausschreibungen Gespräche führt, sind das realistischere Projekte, sodass ich für 2026 gründlich sehr, sehr positiv nach vorne schaue. Wie gesagt, wir sind ein bisschen breiter aufgestellt. Wir schauen in den Projektgrößen, beziehungsweise wir auch relativ flexibel, dass wir nicht nur Cherry-Picking, die besten Projekte sozusagen, sondern dass man auch fragen kann, okay, das kleinere Projekt ist auch interessant. Von daher schauen wir aus unserer Perspektive tatsächlich sehr, sehr positiv in 2026. Haben da eine gute Grundstimmung, würde ich sagen.
Vielen Dank für diese schönen Einblicke auch mal über Mecklenburg-Vorpommern hinaus in die Branche hinein und alles Gute für euch und euer Unternehmen.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke. So, jetzt sprechen wir hier schon langsam zum Abschluss der dritten norddeutschen Wasserstoffkonferenz in Rostock mit Fabian Flotho, Managing Director von Eternal Power aus Hamburg. Wir haben uns im Vorfeld aufs Du geeinigt. Fabian, vielleicht ja kurzer Einblick hier von der Konferenz. Wie sind so die ersten Eindrücke? Ja, die Politik war da. Man hat wieder auch so ein Stimmungsbild bekommen, auch aus der Wirtschaft. Ja, wie ist denn so die Stimmung?
Naja, also so, ich glaube, das, was heute in der Konferenz gesagt wurde, ist, sag mal, für die Profis der Wasserstoffwirtschaft, die hier vertreten sind. Das ist ja eine, sag mal, relativ überschaubare Szene und man kennt sich untereinander. Ich denke, dass es im Grunde gut ist, hier zusammenzukommen, um nochmal ein Verständnis darüber zu kriegen, was andere Marktteilnehmer und natürlich auch die Politik denken. Aber im Kern sind viele der Themen auch so mal hinreichend bekannt. Am Ende muss man sagen, die Wasserstoffwirtschaft wartet ganz klar auf eine Verbesserung der Regulatorik. Und vor allen Dingen stehen wir halt im Kern vor einem wirtschaftlichen Thema. Und der Offtake muss im Moment schnell angereizt werden über sektorale Quoten. Ich habe mich selber gerade in Berlin auch für eine Grüngasquote eingesetzt. Das ist ein Instrument, das auch im Bundeswirtschaftsministerium im Grunde positiv gesehen wird, hat aber eine sehr hohe Komplexität. Und eine Grüngasquote umzusetzen, falls man sich dafür entschließen sollte, was, glaube ich, mittelmäßig likely nur ist. Aber falls das weitergeführt werden sollte, dauert das mal mindestens 3 Jahre, um so ein Instrument auszuarbeiten und dann auch in Kraft zu setzen. Das heißt also, die THG-Quote ist im Moment der zentrale Punkt, über den hier gesprochen werden sollte und der auch wirklich jetzt umgesetzt werden muss von der Politik, weil wir ganz klar vom Markt ein Signal brauchen über die THG-Quote und andere sektoralen Quoten, wie zum Beispiel auch im Stahl oder auch in der Zementindustrie zum Beispiel, dass wir ein Commitment bekommen, das, sagen wir mal, dafür Sorge trägt, dass hier auch Investitionsentscheidungen getroffen werden können. Das passiert nämlich sonst nicht.
Stichwort Signale aus der Politik. Ist es nicht das, was jetzt kommen muss? Klare Aussagen, nicht wieder diesen Zickzack-Kurs?
Nee, ich brauche gar keine Aussagen mehr. Also das ist gut, dass du das sagst, Oliver. Das ist immer die Frage. Brauchen wir Signale? Muss die Politik was sagen und so? Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Also ich glaube, es ist auch klar, was immer wieder gesagt wird, Wasserstoff wird ein Bestandteil unserer Energieinfrastruktur sein in Deutschland. Wir müssen jetzt auf den Weg kommen. Und wir brauchen jetzt keine Äußerungen mehr und keine Positionierung. Wir brauchen jetzt eine THG-Quote, Punkt. Und dann brauchen wir die nächste sektorale Quote. Und wenn es richtig gut läuft und die Gaskraftwerke auch mal mit Wasserstoff versorgt werden sollen, dann brauchen wir irgendwann eine Grüngasquote mit einem Hochlauf, der mit Augenmaß gemacht wird, was Frau Reiche da mit dem Monitoringbericht gemacht hat und letztendlich auch, immer der Sprech der Politik ist in Berlin. Dass wir mit Augenmaß ran müssen, dass wir das System nicht überlasten dürfen im Kosten. Das ist alles nachvollziehbar, das ist auch alles kein Problem. Ist für uns in der Dimension, so wie die THG-Quote jetzt geplant ist, ist das völlig ausreichend, um die Marktteilnehmer, die im Moment noch zur Verfügung stehen in Deutschland, in einen Markthochlauf reinzubewegen und Investitionsentscheidungen zu fällen. Darum bin ich da eigentlich, ich bin da hoffnungsfroh und auch positiv, weil auch Herr Kluttig und andere Vertreter aus dem BMWE ja immer wieder sagen, die THG-Quote kommt und darum geht's jetzt auch ganz konkret. Alles andere muss ich sagen. Also es gibt so viele Details in dieser hohen Komplexität eines solchen Markthochlaufes, sei das wirtschaftliche, technische, das haben wir heute gehört und wir hören es immer wieder. Verstehe ich auch alles und ich glaube, die regulatorischen Fragen und so, das muss alles adressiert werden. Aber ja, genau, wir müssen halt jetzt mal auf den Weg kommen.
Okay, also THG-Quote habe ich verstanden. Wie lautet deine Vision oder wie ist eure Vision? Vielleicht auch, es gibt ja diese Ziele, klar, 2032, 2040, alles gut und schön. Aber was ist realistisch, auch in den nächsten Jahren im Aufbau des Wasserstoff, Wasserstoffausbau?
Das ist natürlich wirklich nicht leicht zu beantworten. Also ich glaube, wir stehen heute bei ungefähr 0,35 Gigawatt, die FID oder weiter sind. Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt mal eine THG-Quote bekommen, dass wir das realistisch jetzt bis 30 verzehnfacht bekommen. Und da sind wir dann mit 30, wenn noch eine andere Quote hinzukommt oder so, schon relativ eng, macht Druck auf, das gehört dann jetzt so ein bisschen zur Perspektive, auf Importlösungen. Ist Eternal Power auch dran? Also wir sind mit einem indischen Konzern in Verhandlungen über Ammoniak-Import aus Indien. Wir haben ein schwedisches Projekt in Nordschweden, in Piteå, wo wir Methanol, E-Methanol produzieren werden. Auch das als Derivat, glaube ich, spielt insgesamt dann nachher in der ganzen Quotenlandschaft natürlich eine Rolle. Und genau, ich würde mal sagen, wir müssen jetzt schnell loslegen, um die Mindestziele zu erreichen und ja, versuchen mal 2 bis 3 Gigawatt Elektrolyseleistung in Deutschland bis 2030 zu installieren. Das halte ich noch für ein realistisches Ziel. Ist aber sehr ambitioniert.
Und dann mal beim Bild Eternal Power. Also wir müssen einfach jetzt ins Machen, ins Tun kommen und wahrscheinlich auch nicht mehr viel reden, weil ich glaube, ich habe das auch erlebt jetzt hier von Branchenkennern, die sagen, ja, wir hören es jedes Jahr, ist alles gut und schön, aber wir müssen ins Machen, ins Tun kommen.
Genau. Und damit wir ins Tun kommen können, damit wir bankable werden in den Projekten, in der Herstellung von Wasserstoff, in der Finanzierung der Infrastruktur, brauchen wir jetzt sektorale Quoten.
Bedanke mich, Fabian Flotho, im Podcast Die Energiewandler. Herzlichen Dank und viel Erfolg.
Danke dir, Oliver, und freue mich auf ein Wiedersehen.
Das war unser Special zur dritten Norddeutschen Wasserstoffkonferenz in Rostock. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Impulse und Meinungen zur aktuellen Lage in der Wasserstoffbranche mitnehmen. Bis zur nächsten Folge.